Ich habe es dramatisiert. Mhm. Ich habe den genauen Wortlaut geändert, um Unschuldige zu schützen. Aber viele Leute, die nach Berlin gezogen sind, bereuen Berlin, sehnen sich zurück nach Hamburg. Ich habe mich nach Hamburg gesehnt, bevor ich die Stadt kannte.
Wie kommt's?
Intuition.
Moin, moin, Hamburg!
Bernd Begemann, Singer, Songwriter und Hamburger Ikone. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Magazin Der Hamburger. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist die Adresse für die Extraportion Hamburg-Liebe und hier trefft ihr die Leute, die wirklich etwas zu sagen haben. Gedruckt im schnieken Magazinformat oder zum Hören. Ich bin eure Host Regine Marxen und ihr hört es, ich bin erkältet. Zum Podcasten ist das doof, deshalb steigen wir auch gleich ein ins Gespräch. Das Elend will sich ja keiner länger anhören. Vorweg nur ganz kurz einige Punkte. Ich habe Bernd im Molotow getroffen, jenem Club, der einem Idiotenhotel, O-Ton Bernd Begemann, weichen wird. Damals, als wir uns trafen, sah es noch düster aus, da schien der Club heimatlos. Inzwischen hat der Hamburger Rockclub eine neue Heimat gefunden. Er wird Ende des Jahres in die Reeperbahn 136 einziehen, genau dort, wo jetzt noch das Mondu ist. Wir freuen uns sehr für Molotow-Betreiber Andi Schmidt und sein Team und sagen Danke, dass er uns für das Interview die Skybar überlassen hat. Außerdem hatte Fotograf Jan Nordhoff im Club freie Fahrt beim Fotografieren und konnte großartige Momente mit Bernd dort festhalten. Das Ergebnis erscheint in der Winterausgabe vom Hamburger, also im November. Im begleitenden Text im Magazin werden wir auch auf die Hamburger Schule eingehen. Die reißen wir hier nur kurz an, denn neben diesem doch zuletzt sehr präsenten Thema hat Bernd Begemann noch eine Menge weiterer spannender und auch kontroverser Dinge zu berichten. Zu TikTok zum Beispiel hat er eine ziemlich klare Meinung. Aber lasst uns einsteigen mit einer Kurzvorstellung. Bernd Begemann, geboren 1962.
In Braunschweig.
In Braunschweig, ist der charmante Rebell der deutschen Musikszene. Ich bin mit 4 Monaten aus dem Waisenhaus gerupft worden, hat er mal gesagt. Sein Vater war Tierarzt, seine Mutter schmiss Haushalt und Familie. Eine liebevoll umsorgte Jugend auf dem Land, aber er wusste früh, dass das Kleinstadtleben nichts für ihn ist. Nach einem gescheiterten Abitur packte er seine 7 Sachen und zog nach Hamburg, wo er die legendäre Band Die Antwort gründete. Das 1987 erschienene Debüt war ein finanzieller Flop. Aber er gehörte mit, oder das Album gehörte mit, zu den Initialzündungen für die Hamburger Schule, die deutschsprachige Indie-Pop-Musik mit tiefgründigen, auch mal sperrigen Texten cool machte. Für Bands wie Blumfeld um Jochen Distelmeier, Frank Spilkers Die Sterne oder Die Brauthaut ins Auge von Bernadette Lahengst war er ein Stück weit Wegbereiter. Und in Hamburg formierte sich eine neue Bewegung und sie wurde zu einem Stück Musikgeschichte an der Elbe. In den 90ern startete er seine Solokarriere und begeisterte eine stabile Fanschar mit Alben wie Solange die Rasenmäher singen, ich liebe diesen Titel, und Jetzt bist du in der Talkshow oder in Talkshows. In den 2000ern gründete er die Band Die Befreiung. Ihre Konzerte sind legendär für die ausgelassene Stimmung und vor allen Dingen die Länge. Das geht auch mal bis zu 3 Stunden. Ich kann das bezeugen. Ich war auf einigen dieser Konzerte. Er besingt Ort und Schicksale teils lakonisch, teils wehmütig, immer leicht spöttisch, aber nie verletzend, schreibt die Zeit über ihn. Sein Jahresabschlusskonzert im Knust ist inzwischen Tradition in der Hamburger Musikszene. Ein einschneidendes Ereignis war seine Ellenbogenverletzung im Jahr 2023, die seine Musikkarriere und die Arbeit an seinem neuen Album nach rund 9 Jahren Albumpause fast beendet hätten. Fast. Sein aktuelles Milieu zeigt ihn in Bestform, selbstironisch und scharfzüngig, aber in Teilen auch schwermütiger. Der Opener "Es hat einen Vorfall gegeben" hinterlässt ein irgendwie diffuses Gefühl von Beunruhigung. Das denke ich, doch die meisten von uns in diesen Zeiten dann doch irgendwie nachvollziehen können. Aber Bernd ist wieder auf Tour, immer noch, immer wieder, unkaputtbar. Und in einem normalen Jahr, sagt er, kommt er auf rund 100 Konzerte.
Ich wünschte, du hättest meinen Infotext geschrieben. Das hatte so viel Hand und Fuß. Die Infotexte, die ich sonst habe, sind immer so konfus. Vielen Dank, Regine.
Ich habe für den Start mir überlegt, jetzt wissen wir so grob, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich möchte für den Start ein kleines Spiel mit dir machen, eine sogenannte Blitzrunde. Ich stelle dir 8 Fragen und würde dich bitten, kurz und knapp zu antworten. Lieblingsplatz in Hamburg?
dieser Höhenwanderweg zwischen Hafenstraße und Hotelhafen Hamburg, hinter dem Bernd-Nocht-Institut vorbei, gibt es so einen kleinen Spazierweg, der ist irgendwie 600-700 Meter lang. Ich glaube, das ist mein Lieblingsort.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Dein Lieblingskünstler aus Hamburg?
Man kann sich nicht selbst nominieren, ne?
Das kann man, das wäre aber ein bisschen eitel.
Kann man Leute nehmen, die hier schon weg sind?
Ja.
Dann will man noch was mehr.
Was war dein erstes Konzert überhaupt als Zuschauer?
Eine englische Punkband namens Pop Revets.
Mhm.
Mit einer der vielen Bands von Billy Childish. Aus irgendeinem Grund war das in Lübeck.
Mhm. Welches Supertalent hättest du gerne?
Unsterblichkeit mal als zum Anfang.
Nur mal so austesten?
Ja, so, mal gucken, wie das ist.
Dein ewiger Lieblingsfilm für die noch Nicht-Kenner, du hast einen Filmpodcast.
Ich glaube Terrence Malicks Der schmale Grat.
Was war die seltsamste Bühne, auf der du je gestanden hast?
Wahrscheinlich irgendeine Kiste auf irgendeinem Hinterhof, aber ich habe das verdrängt.
Zu viele Kisten auf einem Hinterhof?
Ja, so, wir haben eine Bühne für dich und es ist so eine Kiste. Oh, danke für die Mühe. Ich glaube, ich, danke.
Auf welcher Bühne möchtest du denn unbedingt nochmal spielen?
Mir ist wirklich jede Bühne recht. Also ich habe gelernt, dass ich spiele manchmal Konzerte vor echt vielen Leuten, vor Hunderten. Also ich bin nicht der tausende Zuschauertyp, aber wenn es gut läuft, bin ich der hunderte Zuschauertyp. Und ich habe Konzerte gespielt vor einer Handvoll Leute, wo so wenig Leute waren, dass ich sie einander vorstellen konnte, wenn neue dazukamen. Oh, hi, hier ist Patrick, hier ist Simone, wie heißt du? ich bin Bernd. Okay. Das war manchmal schöner als irgendwelche hochprofilierten Auftritte mit, oh, was für ein Prestige hier zu spielen, weiß ich nicht. Ich möchte mich amüsieren. Ich möchte komplett in die Musik reinkommen. Alles, was mich daran hindert, in die Musik reinzukommen, ist mir verhasst. Und das ist bei bestimmten Konzertsituationen, auf bestimmten großen Bühnen, wo man auf ganz viel Pomp und Regeln achten muss, eher umständlich.
Es gibt keine große Bühne, auf der du jemals stehen möchtest.
Es ist mir, hey.
In Sydney oder so.
Nein, die verstehen auch kein Deutsch. Also die, schön, dass es das gibt, da ich bin glücklich, keine Welttournee machen zu müssen. Das muss so stressig sein. Ich höre Musiker zu, die Welttourneen machen, aber wenn man in dieser Sprache singt, ist man limitiert auf Deutschland, Österreich, Schweiz oder auf ein paar Einladungen von Botschaften oder Goethe-Instituten. Ich bin noch nie vom Goethe-Institut eingeladen worden. Ich bin einmal von der deutschen Botschaft nach Japan eingeladen worden. Super freundlich, super interessant, tolle Erfahrung. Muss ich nicht nochmal haben. Es ist wirklich anstrengend, nach Japan zu gelangen. Und du denkst, irgendwie ist das falsch. Es ist schön, ich erlebe viel. Aber Japan ist wirklich, wir waren in Tokio und Yokohama. Das ist wirklich ziemlich genauso, wie ich mir Tokio vorgestellt habe. Alles ein bisschen eng, alle ziemlich zivilisiert. Hinter all dieser Höflichkeit steht eine Art Fremdenfeindlichkeit. Ich meine, du gehst durch Tokio, da sind buchstäblich Millionen Leute. Du siehst kein schwarzes Gesicht einfach, weil die, du, und viele Leute mit westlichen Gesichtern sagen, sie alle sind nett zu mir, aber du, sie laden dich nicht dahin ein, wo sie privat hingehen. Und vielleicht, wenn die einen da nicht wirklich wollen, muss ich da nicht wirklich sein, ist mein Punkt.
Okay, also kommen wir zurück, das verstehe ich, kommen wir zurück von Japan auf die Reeperbahn, ins Molotow, in die Skybar, wo wir beide heute hier einsam sitzen. Ich wollte schon immer das mal hier für mich alleine haben.
Ja, süßer kleiner Raum und eine entzückende kleine Bühne.
Wie oft hast du hier gespielt?
Hier in der Skybar nicht. Im Molotow, im alten Molotow habe ich, glaube ich, dreimal gespielt. Im neuen Molotow habe ich nie als Solo-Act gespielt, aber ich war ein paar Mal Gast von Bands wie Trümmer oder so. Ein paar Duette gesungen. Und ich habe viele tolle Konzerte hier gesehen. Also wundervoll, Molotow, und es geht ja wohl aufhaltsam zu Ende, damit die Stadt noch ein modernes Idiotenhotel bekommt.
Ein Boutique-Hotel.
Ja, ich kann kotzen. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ein Starbucks-Hotel. Ich bin dagegen. Kommt zu mir. Ich habe ein Gästezimmer. Gott, immer so umständlich.
Was steht denn bei dir immer auf dem Backstage-Rider? Was muss immer sein, Backstage für dich? Also da sein, Backstage für dich?
Was zu knabbern. ganz normal, zum Beispiel ein Bier und Wein. Nicht, weil ich das trinke, sondern wenn ich Gäste habe, möchte ich, dass die beschäftigt sind und dann gebe ich ihnen ein Bier oder ein Glas Wein. Aber wenn die Band und ich auf Tour sind, auf jeden Fall eine Flasche Averna. Weil wenn man 400 Kilometer Autobahn gefahren ist, sagen wir mal, ist man ein bisschen durchgeschüttelt. Und man hat vielleicht ein bisschen Magengrummeln. Ein Gläschen Averna auf Eis. Und es ist alles in Ordnung. Ich kann das nur empfehlen. Das ist für mich genau der, wie sagt der Teenager dazu, Sweet Spot zwischen dem etwas nach Medizin schmeckenden Fernet Branca und dem viel zu süßen Jägermeister. Averna ist genau dazwischen, wirkt wie Fernet, ist nicht so unangenehm klebrig wie Jägermeister, aber auch nicht so abstoßend mit ihm. Das ist mein Plädoyer für Averna auf Eis.
Ich denke, die sollten überlegen, ob sie dich als Markenbotschafter engagieren.
Ja, viel von dem, was ich in der Öffentlichkeit sage, ist ein verzweifeltes Fischen nach Industriepartnern. Aber niemand beißt.
Ich habe mal gelesen, dass eines der schönsten Konzerte in Hamburg in Planten und Blumen war für dich selber, das du gegeben hast. Open Air ist aber eine ganze Weile her, ne?
Oh, habe ich zweimal gespielt. Einmal solo in den 90ern. Oh, das war so schön. Da war Marion Merz mein Stammgast. Okay, gendert man Gast, der Gast?
Einige machen das. Die Gästin kommt durchaus
das,
vor.
Das ist die...
Ich würde dir verzeihen, wenn du Gast sagst.
Ich glaube, Marion Merz selbst hätte das vielleicht nicht gern, wenn ich sie Gästin nenne. Aber da müsste man sie fragen. Also ich habe ein Duett mit Marion Merz gesungen und es ist schöner zu singen. Danach gab es nicht mehr so viele Konzerte. Während der Pandemie hat meine Band da gespielt, weil dort war einer der wenigen Orte, wo man Konzerte mit den Pandemieauflagen veranstalten konnte. Sehr bewegend. Also in dieser Zeit, da weiß ich noch, wie wir... schlecht, weil wir konnten nicht so viel üben wegen Corona-Beschränkungen. Das war eine Coverversion von Ain't No Mountain High Enough, dieses Marvin Gaye Tammy Terrell Duett. Das ist so ein tröstendes Lied. Es gab eine Zeit, wo ich das jeden Tag gehört habe, manchmal in mehreren Versionen von mehreren Künstlern. Und das erinnere ich an das letzte Konzert, 22 oder 23. Ich glaube 22.
Wie war eure Version ohne viel Üben? Hat das gut funktioniert?
Sie war sehr plump, glaube ich, im Vergleich zum übereleganten Original. Aber es kam von Herzen.
Ich habe damals die ersten Konzerte, die dann unter bestimmten Sicherheitsbestimmungen stattfinden konnten, aber so erlebt, dass die Leute so erlebnishungrig waren und so musikhungrig, dass selbst die kleinsten Bands riesige Applaus bekommen haben. Einfach deshalb, weil die Leute so ausgehungert waren. Hast du diese Erfahrung damals auch gemacht?
Wenn man es richtig anstellt, Regine, erlebt man das jeden Abend. an einem guten Abend spiele ich 3,5 Stunden und es ist immer noch viel zu kurz für einige. Also ein Drittel ist schon abgehauen von einer Stunde. Aber
die schwächeln dann, ne?
Ja, viele Leute auch so, ja, das ist so super, aber Babysitter und morgen um 6:30 Wecker und schicken mir dann so Nachrichten. Ich hoffe, du warst nicht traurig, als wir während der brennende Junge aufgestanden sind. Das ist fast unser Lieblingslied, aber wir haben dann überlegt, dass wenn wir jetzt die neue Stunde anbrechen, dass wir dem Babysitter dann 25 Euro mehr geben müssen. Deshalb mussten wir weg. Und okay, ich verstehe das. Ich vergebe euch, okay.
Das ist aber sehr anständig, dass die Menschen sich dann bei dir entschuldigen. Ich kenne ja Leute, die haben schon vorher Angst und sagen sie, das geht dann wieder 3 Stunden, das mache ich nicht.
Ja, aber dann guckt halt nur die erste Stunde, ist doch egal. Das ist die Benutzeroberfläche. Ich sehe das so, dass dieser Abend uns gehört und ihr könnt eintauchen Ihr könnt euch ausklinken. Mir ist natürlich lieb, wenn er die ganze Zeit eingeklinkt bleibt. Und mir ist es natürlich lieb, wenn ihr 4 Stunden am Stück verzaubert seid. Aber ich verstehe, wenn man irgendwann nach 2 Stunden, ja, vielleicht amüsiere ich mich manchmal zu viel, um wahrzunehmen, was um mich herum geschieht.
Indiskrete Frage. Du hast die 60 ja auch geknackt. Kriegt man das immer noch so gut hin, auch auf der Bühne, diese Länge?
Ich habe gemerkt zum Beispiel, dass ich weigere mich ja zu sitzen bei Konzerten. Also ich stehe, aber dann merkte ich, wenn ich so ein paar Stunden stehe und so ein bisschen rumtänzle, dass ich dann, Beinschmerzen kriege. Aber das habe ich gelöst, indem ich im Baumarkt eine Stanley-Arbeitsmatte gekauft habe. Das ist so eine Vollgummi-Kautschukmatte, die Leute sich neben Schwermaschinen stellen und sich dann draufstellen. Und dann die federt so und die entlastet die Gelenke. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Findig.
Stanley-Mappe. Stanley. Gibt es vielleicht auch anders.
Ja, aber es ist findig von dir.
Ja.
Ja.
Habe ich echt nachgedacht.
Das ist wahrscheinlich ein Pro-Tipp für andere, die da langsam Probleme haben.
Ja.
Hast deine Band dich dafür, dass du diesen Trick gefunden hast? Weil die müssen ja mit durchhalten.
Der Keyboarder kann sitzen, der Schlagzeuger kann sitzen und der Bassist setzt sich einfach unaufgefordert.
Die dürfen sich auch setzen.
Also bei den letzten Shows war das oft so, dass ich die ganze Zeit allein gestanden habe, obwohl Ben manchmal auch steht, je nachdem. Ich verzeihe bei allen, die sich setzen möchten. Und die meisten meiner Konzerte sind auch so, dass es eher Sitzkonzerte sind, weil ich finde es nicht zumutbar, dass Leute die ganze Zeit stehen. Wenn ich mit der Band spiele, sind es oft Stehkonzerte, weil die Band macht... hässliches Wort, Körpermusik. Da kann man wippen, da kann man schunkeln, da kann man tanzen, da kann man sich bewegen und da würden Sitze eher stören. Aber wir machen das auch oft so, dass man stehen kann und dass aber auch Sitzoptionen sind,
okay.
je nach Saal.
Zeit, den Menschen nochmal zu erwähnen, mit denen du regelmäßig auftrittst. Die Befreiungen sind Achim Erz an den Drums, Ben Schado am Bass und Kai Dorenkamp an den Keyboards.
Genau.
Habe ich jemanden vergessen?
Nein.
Der irgendwie zum festen Kreis gehört, der immer dabei ist und den du sehr lieb hast, weil er immer dabei ist und dir das Leben leichter macht?
Nein, wir sind zu viert.
Du hast in deiner Karriere oftmals auch über Hamburg gesungen und du hast dieser Stadt durchaus ein paar sehr schöne Zeilen geschenkt, zum Beispiel, also den Klassiker unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Ich glaube, den kennen viele, ohne ihn vielleicht sogar noch zuordnen zu können. Der hat sich, glaube ich, so verselbstständigt.
Das ist das Beste. Ich meine, Volksmusik oder Volkslieder, das hat so einen schlechten Ruf in einigen Kreisen, aber für mich ist es das Höchste, was man anstreben und erreichen kann. Ein Lied, was in den allgemeinen Gebrauch übergeht. Nur Idioten schätzen das gering.
Ein anderer Song, den ich auch sehr schön finde, ist O San Pauli, 1996, schon ein bisschen älter. Du hast mich umarmt, als mich niemand anders wollte. 2015, glaube ich, war das, hast du gesungen, San Pauli hat uns ausgespuckt. Und das bringt uns zu der Frage, wie schaust du denn heute auf diese Stadt Hamburg, der du ja doch ganz viel Liebe geschenkt hast?
Oh, ich liebe sie mehr denn je. Und ich bin dankbar denn je, dass ich hier leben darf. Einfach. Freizügigkeit ist ja nicht so selbstverständlich. Beruflich ist das gar nicht... Man kann nicht einfach überall hinziehen. Theoretisch schon, aber dann gibt es Sachzwänge. Und ich, zum Beispiel viele meiner Bekannte sind nach Berlin gezogen. Und sie dachten, oh, witzig, Berlin, oh, was für billige Mieten. Und dann können sie jetzt nicht mehr zurück. Haben Kinder gezeugt, verdienen dort ihr Geld. Rufen mich manchmal verzweifelt besoffen an. Oh, Bernd, oh, wie geht's dir? Ah, Hamburg, ah, es war so schön, wieder in Hamburg zu sein, aber es geht nicht. Ich kann nur sagen, Regine.
Ist diese Geschichte wahr oder erlogen?
Das ist mir mehrmals passiert. Also nicht in diesen Worten, aber Leute...
Sie war dramatized, oder?
Sorgen. Ich habe es dramatisiert. Mhm. Ich habe den genauen Wortlaut geändert, um Unschuldige zu schützen. Aber viele Leute, die nach Berlin gezogen sind, bereuen Berlin, sehnen sich zurück nach Hamburg. Ich habe mich nach Hamburg gesehnt, bevor ich die Stadt kannte.
Wie kommt's?
Intuition.
Gibt es irgendeine andere Stadt, wo du leben wolltest?
Ich könnte in jeder Stadt leben, aber Hamburg wäre meine erste Wahl. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, wenn ich nicht in Hamburg leben dürfte, vielleicht Leipzig, fluffige Stadt. Jetzt muss man sagen, dass Leipzig so eine Insel ist und dass das vielleicht ein bisschen bedrückend ist. Aber man kann überall glücklich sein. Gerade heutzutage, wenn man funktionierendes WLAN hat, kann man sich doch überall gemütlich machen. Aber ich möchte in einer Stadt leben, die eine gute Kinoleinwand hat und die gute Krankenhäuser hat.
Bleib mir beim schönen Teil. Kino, was ist dein Lieblingskino denn in dieser Stadt?
Also, ich liebe sie alle und ich unterstütze sie alle, aber ganz objektiv, das Savoy am Steindamm hat schon die schönste Leinwand und hat eine sehr eklektische Filmauswahl, kuratiert klassische Filme sehr liebevoll, feiert Kino als Religion manchmal sogar. Und das finde ich völlig angemessen.
Die haben vorne auch diese Liegesessel, ne?
Gott,
bist du da schon mal eingeschlafen?
Wahrscheinlich. Ehrlich zu sein, bei Dune. Also, Leute sind alle in Dune. Dune sieht wirklich beeindruckend aus, aber es ist doch ein sehr steifer Film.
Aber diese Filmmusik, dieses Sounddesign.
Ja, das ist toll, wenn du im Kino bist und das ist voll aufgedreht und denkst du, wow, es geht mir durch und durch. Wenn du es nicht so physisch hörst zu Hause, dann fällt dir auf, oh fuck, der Dialog ist ziemlich steif. In Dune, ich habe sie jetzt nochmal gesehen, zu Hause. In Dune 2 gibt es eine Szene, wo Josh Brolin sich seine Gitarre nimmt und einfach so rumschwallt. Er singt einfach so rum. Und die Szene hat mich so richtig aufgerüttelt, weil die aus, dann fällt einem auch so den, das ist, kommt einem vor, als würde diese Szene frei improvisiert, als würde er einfach spielen, einfach ein Schauspieler, der Lust hat zu spielen und der das so improvisiert. Ich nehme einfach mal die Gitarre und blabbel einfach irgendwas.
Ja.
Das sticht so raus in Dune 2 und rundherum in dem Film ist, reden alle so ernst und papieren, als würden sie irgendwelche Thesen verlautbaren. Und ich verstehe das, dass es ein schwieriger Film zu machen ist. Du darfst die ganzen Science-Fiction-Fans nicht vergraulen. Du musst dem Stoff gerecht werden und du musst diese komplizierte, über Jahrtausend sich spannende Hintergrundgeschichte möglichst lückenlos ab. Es ist so, ich glaube, viele Leute haben Dune gesehen und gesagt, sie fanden es ganz toll, aber sie haben es nicht wirklich genossen. Ein Film, den ich genossen habe, den niemand gut findet, ist der völlig, weiß ich nicht, überhaupt nicht, wo ich rezipierte Fall Guy.
Ich habe ihn genossen.
Fall Guy, ne? Oder du meinst jetzt Dune?
Ja.
Ja, im Kino, ja, gut.
Ich bin da ganz gut eingetaucht, aber klar, da kann man unterschiedlicher
Meinung sein. Ich auch, ich bin Science-Fiction-Fan und ich habe die anderthalb Bücher gelesen zumindest. Wenn du ihn nochmal guckst im Fernsehen, also wenn du im Kino guckst.
Das ist aber auch kein Film für die kleine Leinwand, oder?
Nein. Dieser Film war wirklich angewiesen darauf, dass man sich überwältigen lässt. Von bester Projektion, bestem Sound. Und jetzt, wo ich ihn, ich habe einen ziemlich großen Fernseher, 77 Zoll. Also das ist schon groß. Aber der Sound ist nicht so wahnsinnig laut, weil ich habe Nachbarn. Und dann fällt mir, und dann habe ich, habe ich so darauf geachtet, wie die Leute reden und das ist ein bisschen steif, okay. Und ich kann verstehen, dass Leuten das ein bisschen, wir sollten nicht über Dune reden. Jedenfalls.
Wolltest du mal Regisseur werden?
Auf gar keinen Fall. Das ist der schwerste Job. Ich respektiere alle Leute, die beim Film arbeiten. Das ist, glaube ich, das Härteste im ganzen Kulturbetrieb. Diese Stunden, die ein Außendreh. Oh, ich muss 2 Satz Thermounterwäsche anziehen oder so, weil wir einen Außendreh im Wald nachts haben oder so. Es ist so hart. Die sind 14 Stunden auf den Beinen und nächsten Tag nochmal super hart. Also und dann am Ende drehst du irgendeinen Fernsehfilm fürs ZDF und dann kannst du ein halbes Jahr deine Miete zahlen und das versendet sich und es wird 4000 Mal in der Mediathek angeklickt und so. Mann, das ist hart.
Heißt, du möchtest eigentlich auch kein Schauspieler sein? Der ist ja mit im Boot.
Schauspieler auf gar keinen Fall, weil du musst die ganze Zeit Sätze sagen, die andere Leute formuliert haben. Das ist doch kein Leben. Also nicht für mich. Ich möchte mir was ausdenken und dann möchte ich das Entsetzen auf den Gesichtern sehen.
Was für eine schöne Jobbeschreibung, die du da lieferst für einen Musiker. Hast du jemals drüber nachgedacht? Oder hast du jemals dann doch an bestimmten Punkten in deiner Karriere überlegt, ob Musiker es jetzt so sein muss? Denn es gab ja zwischendurch auch mal Zitate, und gerade was so aktuelle Entwicklungen angeht, was früher in den 90ern konnte man von einem Album leben, jetzt muss man irgendwie die Leute anbetteln, damit man in die Playlists kommt. Mhm. Und da klingt schon so ein bisschen Frust mit. Da habe ich mich gefragt, bist du eigentlich noch gerne Musiker?
Ja, natürlich. Aber und ich versuche wirklich, diese neue Musikwelt zu begreifen. Und es ist zunehmend schwierig, autark zu sein. Auch, dass das Album als solches nicht mehr so wahrgenommen wird. Dass das Album nicht mehr als Werk wahrgenommen wird, oft habe ich das Gefühl. Also ich komme aus einer Zeit, wo Alben das Wichtigste waren. Waren fast das wichtigste Kulturgut für die jüngere Generation. Ja. Und jetzt ist das wichtigste Kulturgut sind TikTok-Videos und Playlists, glaube ich. Und das sind Sachen, wo ich nicht mehr so viel zu bestellen habe. Ich meine, TikTok, ich gönne das den scheiß Chinesen nicht. Entschuldigung. Das ist alle unsere Daten direkt in die verbotene Stadt. Ich habe keine Lust. Xi Jinping, ich vertraue dem Typen nicht, okay? Und Taiwan vertraut ihm auch nicht. Und zwar zu Recht. Habe ich jetzt irgendwelche Sponsoren verärgert? Ich hoffe nicht. Kannst es schneiden. Aber vielleicht muss man das. Einige machen TikTok und haben gute Erfahrungen, aber wenn du dich nicht zusammenhängend ausdrücken kannst, das ist so, als ob du einem Filmregisseur sagst, oh, jetzt nur noch Kurzfilme. Kein Film darf länger als 7 Minuten sein. Wir wollen jetzt keine Spielfilme mehr. Also Spielfilm wäre das Album in meiner Analogie. Man kann natürlich noch Alben machen, aber sie wären kaum noch als eine Sache oder als ein Werk wahrgenommen. Das ist ein Schlag, das ist eine ästhetische Reduzierung und finanziell. Aber ich bin dankbar, dass ich das erleben konnte, diese Zeit komplett autark zu sein. Also ich habe meine eigenen Alben geschrieben, aufgenommen, performt, finanziert, pressen lassen und dann konnte ich sie, dann war das alles meins. Das ist großartig. Und jetzt musst du, sobald du irgendwas fertig hast, musst du es verschenken. Und kriegst 0,01 Cent. Das sage ich jetzt ganz neutral. Also das ist kein Gejammer oder so. Das sind die Verhältnisse. Und mein Triumph ist, dass ich noch existiere und noch produktiv bin. Und ich finde relevante Musikmacher, ob das jemand, ich sehe mich unfähig, die gut zu verkaufen, offensichtlich, aber ich stehe noch und kämpfe, was soll ich sagen?
Wie kämpfst du denn, wenn du sagst, der Verkauf der Alben oder auch des neuen Albums ist es nicht, ist es dann die Bühnenpräsenz, also dein großes Talent neben der Musik ja auch die des Entertainers?
Ja, das ist die Benutzeroberfläche. Gleich bei meiner ersten Schulaufführung habe ich gesehen, dass Leute um mich rum super Lampenfieber hatten oder Durchfall bekommen haben, kurz bevor sie auf die Bühne sollten. Und ich so, was? Das ist derselbe Raum, in dem die Zuschauer sitzen, nur dass wir ein bisschen höher stehen. Macht euch doch nicht ins Hemd, oder? Also ich fand das nie ein Problem. Und als ich dann auf der Bühne stand, auch wenn das nur ein Krippenspiel war und ich der dritte Engel war oder ich glaube, ich bin dann irgendwann aufgestiegen zu Josef und dann bin ich aufgestiegen zu der Erzähler.
Was für eine Karriere.
Ja, da wusste ich schon, es geht steil nach oben.
Viel Freiheit hat man bei der Geschichte aber auch nicht, ne?
Ja, das dachte ich mir, das ist jetzt, ich mache das jetzt so, wie ihr wollt, aber irgendwann mache ich meine eigene Show. Ja, daher komme ich, vom Krippenspiel, Regine.
Du hast mal gesagt, du warst immer der Erste im Minenfeld und immer einen Tick zu früh. Bist du manchmal frustriert? dass die gute alte Zeit dann irgendwie auch vorbei war?
Also es gibt ja immer eine gute neue Zeit. Und bisher war es in meinem Leben so, dass für jede Freude, die versiegt oder die nicht mehr zugänglich ist, kommen zwei neue Freuden. Und ich halte das ein bisschen mit wieder Fitzgerald, der, glaube ich, gesagt hat, es gibt tausende Arten von Liebe, aber es gibt niemals dieselbe Liebe zweimal. Das ist eine Wahrheit, die mich vor sehr viel Herzschmerz bewahrt hat, weil alle Leute sind verflucht, die ihre Liebe vermissen und die dann genau so eine Liebe nochmal wollen. Nein, die gibt es nicht, genauso nochmal. Sei froh, dass du das so gehabt hast und sei jetzt bereit für eine neue Liebe oder für eine neue Freude in deinem Leben oder für ein neues gleißendes Ziel am Horizont.
Gleißendes Ziel. Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich glücklich im Augenblick, aber gibt es trotzdem ein gleißendes Ziel für dieses Jahr?
Ein paar Sachen im privaten Bereich, die ich mir wünsche. Und ich möchte einfach, Regina, ich glaube, je älter ich werde, es geht nur um Freude. Freude empfinden, Freude schenken, Freude generieren. Was ist so ein Club wie dieser? Was ist eine Band? Was ist diese ganze Maschinerie, die Lichter? Wie wir schauen ja gerade auf diese Bühne. Da sind die Monitore, da sind die Boxen. Was ist das? Das ist eine Maschine, die Freude generieren soll. Das ist wie so eine physikalische Versuchsanordnung. In den Boxen sind Magneten, die bringen die Luft zum Schwingen. Die füllen den Raum mit Vibrationen, die sonst nicht in dem Raum wären. Diese Vibrationen sollen die Anwesenden erreichen, sollen die Körper der Menschen, die zuhören, verändern, zum Besseren. Sollen sie in glückliche Schwingung versetzen oder in eine göttliche Aufgeregtheit, die sie sonst nicht gehabt hätten diesen Abend. Es geht nur um Freude.
Deine Musik hat viele Alltagsbeobachtungen, nimmt auch gesellschaftliche Themen auf, gerne ironisch, scharfzüngig. Du hast auf deinem aktuellen Album aber durchaus auch einen politischen Song. Gemäßigt ist das neue Radikal. Wirst du auch politischer jetzt in deiner Musik? Denn ich muss sagen, ja, wenn man dir Social Media mäßig folgt, bist du politisch sehr aktiv, auch mit sehr klaren Statements.
Ja, ich bin, ich finde das verrückt, dass das so ein, was wie eine Außenseiterposition ist. Ich bin entschieden pluralistisch, entschieden demokratisch, ich bin entschieden antiextremistisch. Ich lehne Rechtsextremismus komplett ab und ich lehne Linksextremismus komplett ab. Das hat nie zu was Gutem geführt. Und ich sehe, dass Rechtsextremismus allgemein verpönt ist, aber dass Linksextremismus irgendwie so nonchalant durchgewunken wird. Und wir lassen uns das immer so gefallen. Ach, die Radikalen. Ach, ihr wollt ja Gerechtigkeit. Das ist ja ein schönes Ziel. Okay. Meine Tochter geht auf die Ida-Ehre-Schule und die Ida-Ehre-Schule hatte bis vor wenigen Jahren noch einen Nicaragua-Tag jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich interessierst für Außenpolitik, aber vor 40 Jahren gab es diese Revolution in Nicaragua und Kommandante Ortega übernahm. 40 Jahre später ist Kommandante Ortega immer noch an der Macht und lässt Studenten und Rentner erschießen. Wer ist seine Vizepräsidentin? Seine Frau. Zum Glück ist der verdammte Nicaragua-Tag endlich abgeschafft worden. Aber wenn ich ein Linker bin, der für Nicaragua gesammelt hat, die Grünen haben sogar Geld für Waffen für Nicaragua gesammelt. Ja, und die rechtsextremen Kontras waren auch furchtbar, aber die Sandinisten haben auch eine Diktatur installiert. Ihr habt eine Diktatur unterstützt. Da muss man doch mal sowas sagen wie, oh, haben wir wohl Scheiße gebaut. Mist, oh, es sah so schön aus, aber wir haben es nicht böse gemeint. Das war für die Gerechtigkeit, was weiß ich. Ich kann einfach nicht umhin. Ich habe viele kommunistische oder linke Freunde, dass jede einzelne Freiheitsbewegung, die unterstützt haben, ist zu einer Diktatur geworden. Das ist kein Zufall. Und alles, was sie dann sagen, ist, oh, das ist jetzt kein richtiger Sozialismus. Nein, es ist eine Diktatur. Wie es jedes Mal ist, wenn vorher einer sagt, er will für Gerechtigkeit sorgen. Am Ende musst du El Presidente gehorchen. Am Ende musst du Angst haben vor der Geheimpolizei. Und am Ende, wenn du dann doch was Falsches sagst, landest du in einem scheiß Gulag. Das war bisher jedes Mal so. Also, wieso schämen sich Demokraten so? Wieso schämen sich Gemäßigte so? Unsere Art der ausgleichenden Politik, der praktischen Politik, die auf praktischer Ebene für Gerechtigkeit, für eine Eindämmung des Elends sorgt, was verlächelt wird als Nachtwächterstaat oder so. Das ist eine wundervolle Sache. Es gab noch nie so wenig Elend in dieser Region im Lauf der Geschichte. Nagel mich drauf fest. Ein Historiker kann dir das bestimmt differenzierter ausdrücken. Wieso ist das eine schlechte Sache? Im Gegenteil, ich sehe, dass es in diesem Zeitpunkt, wo alle Infrastrukturen am Wackeln sind, wo jede staatliche Leistung angezweifelt wird, sagen wir mal, die Freundlichkeit den Besitzlosen gegenüber in Gefahr ist. Gibt es einen Grund, zum Beispiel die Werte des Grundgesetzes zu verteidigen? Ich weiß, ich klinge jetzt langweilig und das ist ja auch in dem Song, ist diese Zeile, ich weiß, das klingt lahm, aber mach doch mit. Also ich bin zunehmend genervt von diesen linksradikalen Prätensionen. Ich kann es nicht anders sagen. Also das ist prätentiös, das ist kein besonders beliebtes oder bekanntes Wort. Leute tun so fucking radikal, aber wofür stehen sie? Was meinen sie, wenn sie sagen, im Spätkapitalismus? Wie spät wird der Kapitalismus denn noch? Welche große Veränderung lauert da hinter der Weggabelung? Die reden alle nur Stuss. Wenn Leute generell sagen, oh ja, der Kapitalismus. Es gibt nur Kapitalismus. Es gab nie was anderes als Kapitalismus. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. Genauso kannst du sagen, oh, es liegt an der Schwerkraft. Es gibt nur Schwerkraft, ist mein Punkt.
Interessanter Vergleich, ja.
Ich weiß nicht, was der Rahmen dieses Podcasts ist. Mein Kronzeuge ist der berühmte anti-westliche, ziemlich linke Philosoph Noam Chomsky, der neulich, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so, sagt, ja, als Fazit muss ich leider feststellen, dass alle Gesellschaften, die sich auf die Fahne geschrieben hatten, den Kapitalismus abzuschaffen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, für Sozialismus oder Kommunismus zu sorgen, am Ende nichts weiter wurden als die schlimmste Form von Kapitalismus, nämlich autokratischer Staatskapitalismus. Das ist, was China jetzt ist, das ist, was Russland jetzt ist. Ich kann nur sagen, alle, ja, gemäßigt sein, zu versuchen, den Laden zusammenzuhalten, zu versuchen, den Sozialstaat zu verbessern, das ist, das klingt vielleicht langweilig, aber das ist im Grunde ein glorreiches, heroisches Unterfangen und ich würde es gerne unterstützen auf meine bescheidene Art.
Ist der Song einer deiner Lieblingssongs oder gibt es einen Song, den
du
besonders
am Herzen gar hat? Nicht, weil politische Lieder sind immer furchtbar und sind immer reduzierend und Slogans sind beknackt und Musik steht weit über Politik. Und alle Politiker und Politikerinnen, die was wert sind, wissen das. Und die schlechteste Musik dient der Politik. Und die beste Politik dient der Musik. Die beste Politik dient den Idealen, dient dem Humanismus, der in jeder guten und großen Musik eingebaut ist. Sonst ist gar keine gute Musik möglich ohne Menschenliebe, ohne Hoffnung auf eine Entwicklung. Und das in dem Augenblick, wo man uns ein politisches Lied machen muss, es ist ein Eingeständnis, dass man unter Druck ist. Und ich sehe halt die Demokratie unter Druck.
Ich muss sagen, mit dieser Energie, mit der du an das Thema rangehst, verblüfft es mich, dass nur ein Song dieser Art auf dem Album ist.
Weil eigentlich ist das was fürs Privatleben, das ist was für den Stammtisch. Das hier ist eine Art Stammtisch, hier sind Getränke, wir sind an einer Theke. Und wie gesagt, politische Songs sind immer scheiße. Das sind Slogans. Das Letzte.
Also können wir uns freuen auf weitere Konzerte von dir, die einfach vielleicht dann auch glücklich machen sollen. Du sagtest ja, das ist das, wo du dich auch siehst. Im November bzw. Ende des Jahres wird es wieder am Knust stattfinden, das traditionelle Jahr. Es ist im Dezember, ne? Weißt du das schon zu diesem Zeitpunkt?
Ja, 29. glaube ich. 29.12. im Knust.
Und ansonsten, so ich sag mal, ab Oktober, November, weißt du da schon weitere Termine?
Nicht in Hamburg.
Und jetzt noch eine Abschlussfrage, die wir jedem stellen. Oder beziehungsweise ich. Du hast noch 48 Stunden in Hamburg. Du müsstest diese Stadt verlassen. Was würdest du in diesen 48 Stunden tun?
Wahrscheinlich an die Landungsbrücken setzen und weinen.
Ich habe sogar noch einen Tag draufgehauen. Eigentlich sind es nur 24. Ja. Aber ich dachte, weil du so energetisch dran gehst, gebe ich dir noch einen Tag mehr, weil du diese Stadt so liebst.
Ja. Ich würde traurig. Ich würde mein Schicksal verfluchen.
Vielen, vielen Dank, Bernd, für dieses Interview.
Gern geschehen, Regina.
Das war Bernd Begemann. Irgendwann im Gespräch zückte er einen Zahnstocher und nutzte ihn dann auch einfach so. Da dachte ich, der Mann ist wirklich immer für Überraschung gut. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Satz, mein Triumph ist, dass ich noch da bin und ich kämpfe, den finde ich schon ziemlich stark. Und genau so ist es ja auch. Das spricht für einen wirklich starken Willen und eine Menge Leidenschaft für die Musik. Sein Jahresabschlusskonzert im Knust verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr könnt, geht dorthin. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Die aktuelle Ausgabe vom Hamburger ist gerade erschienen. Ich traf unter anderem Wotan Wilke Möhring in der kleinen Rast auf eine gepflegte Pommes. Seht ihr auch in der Ausgabe. Gibt's im Handel und genau in der kleinen Rast. Und jetzt eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eure Empfehlung und eine kleine Bewertung auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Ideen, Wünsche, Feedback bitte unbedingt gerne an hello@soundsandpods.studio. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Danke an Bernd Begemann, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matt-Morsch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an euch. Wir hören uns wieder am 15. September. Davor meldet sich mein Kulinarik-Kollege Boris Rockosch wie immer am Ende des Monats mit leckerer Kost. Und jetzt, ahoi, eure Regine und die Crew vom Hamburger. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pod Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Das Magazin erscheint vierteljährlich und ist im Zeitschriftenhandel oder unter www.derhamburger.info erhältlich.